Krypton. Der Raum war dunkel. Ein Spotlight war auf einen Mann gerichtet, der sich vor mehreren Stuhlreihen aufgebaut hatte. Vor wenigen Sekunden hatte er mit viel Pathos einen selbstverfassten Text vorgetragen. Jetzt stand er mit weit zur Seite ausgestreckten Armen vor seinem Publikum und badete in zunehmend kräftigeren Applaus. Er verbeugte sich tiefer, richtete sich auf und legte sich die Hände, gespreizt wie Palmenfächer, auf die Brust. Poetry Slam im Gefängnis war anscheinend so etwas wie Gangster-Rap mit moralischem Appell an die Zuschauer, Mitgefühl für den Banditen zu empfinden. Die Performance des Künstlers empfand ich als etwas überdramatisch, aber durchaus unterhaltsam, und ich stimmte in den Applaus ein. Der Künstler wurde wenige Wochen später mein Klient. Krypton. Kryptons aktueller Therapeut war in den 40ern, trug eine Brille mit runder, goldfarbener Fassung und ein taubenblaues Kordjackett. Er empfand die Arbeit in der Sicherungsverwahrung als deprimierend, deswegen hatte er den Job gekündigt und wollte seine eigene Praxis eröffnen. Er stimmte mich auf meinen neuen Klienten Krypton ein.
»Der Fall ist aussichtslos. Der Mann hat keinerlei Behandlungsmotivation.«
»Kommt er denn nicht zu den Therapiegesprächen?«, fragte ich.
»Das schon, aber er dominiert das Gespräch und redet nur über Themen, über die er sprechen will.«
»Wie steht er zu seinen Straftaten?« Kryptons Therapeut machte eine abschätzige Bewegung mit der Hand.
»Er leugnet seit Jahren konsequent die Sexualstraftat. Man kommt nicht an ihn ran, auch sonst ist er sperrig. Du kannst dir Zeit mit ihm lassen, außerdem kifft er regelmäßig.«
»Das Thema solltest du zuerst mit ihm angehen, allerdings sieht er in dem Bereich ebenfalls keinen Behandlungsbedarf.« Ich erfuhr bereits in den ersten Tagen meiner Tätigkeit in der Sicherungsverwahrung, wie leicht es für Insassen ist, sich innerhalb der Sicherungsverwahrung alle möglichen unerlaubten Gegenstände und Substanzen zu besorgen. Die Möglichkeiten, Drogen hinter die hohen Mauern mit Stacheldraht zu schaffen, sind vielfältig. Überwürfe über die Außenmauer, Schmuggel in diversen Verstecken und Körperöffnungen von Besuchern wie Partnerinnen und Rechtsanwälten, Abwürfe von Drohnen, manipulierte Post oder der Handel mit bestechlichen Mitarbeitenden der Einrichtung. In der Verwahrung war es für die Untergebrachten somit nicht schwer, ihren Drogenkonsum ungehindert fortzusetzen oder in der Tristesse des Gefangenenalltags überhaupt erst aufzunehmen. Allerdings war der völlige Verzicht auf Drogen ein wichtiger Behandlungsschritt, ohne den keine weiteren Lockerungen möglich waren. Als Beweis für ihre tatsächliche Abstinenz mussten die Verwahrten regelmäßig unangekündigte Drogentests abgeben. Manche Untergebrachte waren sehr einfallsreich und entwickelten Methoden, um den Drogentest zu manipulieren. Beispielsweise, indem sie den Urin anderer drogenfreier Verwahrte abfüllten und bei den bewachten Kontrollen die Flüssigkeit heimlich über einen Schlauch in den Becher laufen ließen. Die Tatsache, dass Kryptons Therapeut ihn für einen hoffnungslosen Fall hielt und äußerst kritisch betrachtete, zeigte er nicht in dem Übergabegespräch zu dritt. Das Büro des Therapeuten war klein, warm und staubig. Lichtdurchlässige, aber vergilbte Vorhänge verdeckten die Fenster, sodass die hereinscheinenden Sonnenstrahlen den Raum in einen dottrigen Gelbton hüllten. Krypton wirkte auf seinem Sitzplatz zwischen Tischkante und Bücherschrank geradezu eingezwängt. Er wandte sich seinem Therapeuten zu und sagte:
»In den vergangenen 3 Jahren hatten wir keinen einzigen Streit. Wir haben uns sehr gut verstanden, oder?«
Der Therapeut nickte, lächelte breit und bestätigte:
»Stimmt, gestritten haben wir uns nie.«
Jetzt lachte der Psychologe sogar etwas und auch Krypton lächelte. Ich fand diese Szene faszinierend. Neugierig beobachtete ich den Therapeuten und suchte nach einer Spur Negativität in seinem Gesicht, konnte aber keine solche Regung entdecken. Wie konnte es sein, dass es in den 3 Jahren Therapie keinen einzigen Streit zwischen dem Psychologen und seinem dominanten Klienten gegeben hatte, der versuchte, die Themen vorzugeben und die Gespräche in die von ihm gewünschte Richtung zu lenken? Hatte Krypton seinen Therapeuten durchgängig dominiert und kontrolliert, sodass es nie zu intensiveren Meinungsverschiedenheiten gekommen war? Oder gab es Streitigkeiten, die Krypton allerdings zum Abschied verharmlosen wollte, um seine Selbstsicht als angenehmer und kooperativer Klient zu wahren, wobei der Therapeut mitspielte? Wenn dem so war, wunderte es mich, dass der Therapeut keinen Widerspruch einlegte und zum Beispiel erwiderte: »Stimmt, große Streitigkeiten gab es nicht, aber wir hatten schon ein paar Konflikte.« 18 Monate später
Nach meinem eigenen Abschied von Krypton hätte ich mir gewünscht, dass ich mich ebenso diplomatisch verhalten hätte wie Kryptons Ex-Therapeut bei diesem Abschlussgespräch. Aus Gesprächen mit Krypton und mehrbändigem Aktenmaterial zu seinem Fall konnte ich mir ein umfassendes Bild über Kryptons Leben und kriminelle Aktivitäten machen. Der 55-jährige Verwahrte hatte bereits über 25 Jahre und damit etwa die Hälfte seines bisherigen Lebens hinter Gittern verbracht. Krypton hatte eine bewegte Kindheit und Jugend mit Verlusterfahrungen hinter sich. Als Jugendlicher lebte er auf der Straße und konsumierte harte Drogen. Wiederholt wurde er für verschiedene Delikte inhaftiert, darunter auch Körperverletzungen. Er verarbeitete seine Vergangenheit in Form von Kurzgeschichten und Gedichten. Nach dem Absitzen der jeweiligen Haftstrafen setzte er sein kriminelles Verhalten unverändert fort. Sein Anlassdelikt, für das er zu einer 9-jährigen Haftstrafe mit anschließender Sicherungsverwahrung verurteilt wurde, war besonders schwerwiegend. Krypton war ein rücksichtsloser Autofahrer, der ohne Führerschein fuhr und öfter in Unfälle verwickelt. In einer warmen Septembernacht raste er mit einem geliehenen Auto durch die Stadt und kam an einer roten Ampel zu spät zum Halten, sodass er auf das vor ihm stehende Auto auffuhr. Dabei wurde zwar niemand verletzt, allerdings entstand ein erheblicher Sachschaden an den beiden Pkw. Krypton wollte vermeiden, dass die Polizei hinzugezogen wurde und begann mit der anderen Autofahrerin zu verhandeln. Diese war eine 33-jährige Krankenschwester, die sich nach einer anstrengenden Schicht nach Ruhe sehnte und eine unkomplizierte Einigung anstrebte. Sie bot Krypton an, mit ihr in ihre Wohnung zu kommen, die in unmittelbarer Nähe des Unfallorts lag, um den Sachverhalt zu klären. Krypton ging auf das Angebot ein, obwohl er während der Parkplatzsuche kurzzeitig überlegte, Fahrerflucht zu begehen. Insgeheim hoffte er auf eine sexuelle Liaison mit der Frau. Im Wohnzimmer der Frau tranken beide Kaffee und Krypton bot ihr 80 Euro an, um den verursachten Schaden wieder gut zu machen. Da die Frau den Betrag für die Reparatur ihres Pkw als zu gering ansah, verhandelte sie mit ihm und sie einigten sich auf 200 Euro. Krypton hatte jedoch nicht vor, den Betrag zu zahlen. Stattdessen versuchte er, sich der Frau körperlich anzunähern, indem er, neben ihr auf dem Sofa sitzend, durch den Stoff ihrer Bluse ihre Brüste berührte. Die Frau sprang entsetzt auf und verlangte von Krypton, dass er sofort die Wohnung verlassen solle. Krypton wurde jedoch noch zudringlicher, drückte sie zurück auf die Couch und schob ihren Rock hoch. Als sie begann, sich mit Schreien, Tritten und Schlägen zu wehren, hielt er die Frau an den Handgelenken fest und legte sich mit seinen 90 Kilo auf sie. Mit seinem Körpergewicht fixierte er sie, während er mit einer Hand den Slip herunterzog. Trotz erbitterter Gegenwehr und der Hilferufe vergewaltigte Krypton die junge Frau bis zum Samenerguss. Nach der Vergewaltigung zog er sich wieder an und tat dabei so, als sei nichts vorgefallen. Voller Empörung sagte sein Opfer, dass es jetzt die Polizei rufen werde und ging zum Telefon. Krypton wollte dies unbedingt verhindern, packte die Frau in dem Moment, als sie den Hörer abnahm und versuchte, die Kontrolle über sie zu gewinnen. Die Frau schrie und Krypton versuchte, ihr den Mund zuzuhalten, was ihm wegen ihrer erheblichen Gegenwehr kaum gelang. Er ergriff einen Schal von einem Tisch, wickelte ihn um den Hals der Frau und zog an beiden Enden kräftig zu, um sie zu strangulieren. Mit starrem Gesichtsausdruck befahl er ihr, sei still, dann geht es ganz schnell. Der Frau gelang es, zwei Finger zwischen ihren Hals und dem Schal zu schieben und ihn damit von sich wegzudrücken. Dennoch verlor sie das Bewusstsein. Eine Nachbarin hatte den Lärm gehört und die Polizei gerufen. Als die verzweifelten Schreie nicht endeten und sogar noch dramatischer klangen, beschloss die Nachbarin, über die geöffnete Balkontür in die Wohnung des Opfers einzudringen, um diesen zu helfen. Im Wohnzimmer sah sie, wie Krypton neben dem Sofa ihre Nachbarin strangulierte. Entschlossen griff sie eine Stehlampe und schlug dem Angreifer damit auf den Kopf, der daraufhin von seinem Opfer abließ. Krypton war von dem Schlag leicht benommen und konnte von der bald darauf eintreffenden Polizei ohne Gegenwehr festgenommen werden. Sein Opfer überlebte den Angriff mit erheblichen körperlichen und psychischen Verletzungen. Das Vorgehen bei dem Delikt sagte einiges über Krypton aus. Er war ein Mann, der rücksichtslos seine eigenen Interessen durchsetzte und unter Einsatz roher Gewalt seine sexuellen Bedürfnisse befriedigte. Er schreckte nicht davor zurück, einen anderen Menschen zu töten, um eine zuvor begangene Straftat zu verdecken. Aus der Schnelligkeit seines Angriffs auf sein Opfer zur Verhinderung des Anrufs bei der Polizei schloss ich, dass er impulsiv war und seinen Ärger unmittelbar ausagierte. Dies in Kombination mit der Tatsache, dass er das Delikt leugnete und damit keine Einsicht in sein eigenes Fehlverhalten zeigte, kennzeichnete ihn als besonders gefährlichen Mann. Die ersten Therapiegespräche sagte Krypton ab. Mit leicht nach vorne gebeugter Körperhaltung, einer Hand an seinem Rücken gestützt, stand er in meinem Büro und sagte mit leiser Stimme: »Es tut mir unendlich leid, aber ich kann im Augenblick nicht zur Therapie kommen. Mir geht es gesundheitlich schlecht und ich brauche Ruhe. Ich kann noch nicht zu Ihnen kommen. Das kostet zu viel Energie. Ich komme auf Sie zu, wenn ich soweit bin.« 2 Monate später tauchte Krypton, der Poetry Slammer, dann mit einem Aktenordner in meinem Büro auf und sagte: »Mir geht es zwar immer noch nicht besser, aber ich bin zu dem Schluss gekommen, dass es wichtig ist, meine Therapie mit Ihnen fortzusetzen. Sie sollen verstehen, wer ich bin. Deswegen habe ich Ihnen eine Auswahl meiner literarischen Werke mitgebracht. Ich verarbeite Erfahrungen aus meinem Leben in Form von Gedichten und Kurzgeschichten. Lesen Sie das, dann können wir darüber sprechen.« Bereits beim ersten Kontakt bestimmte Krypton, wann er mit der Therapie beginnen wollte und welche Inhalte besprochen werden sollten. Ich ließ mich auf seinen Vorschlag ein, um die Chancen zu erhöhen, eine Arbeitsbeziehung zu ihm aufzubauen. Seine Texte waren gut formuliert und trieften vor Pathos. Es ging darin vornehmlich um seine Leiden in Gefangenschaft, Liebesbeziehungen und transzendente Erfahrungen. Krypton liebte es, über seine Texte zu reden. Wie ein Schauspieler oder ein besonders beflissener Redner wählte er starke Worte, sprach laut und deutlich und verwendete große Gesten. Es war ihm wichtig, sich als jemand Besonderes darzustellen, als einen Mann mit besonderen Talenten. Er betonte, wie zuverlässig und leistungsstark er war. Obwohl er sehr unter der Gefangenschaft leide, habe er eine Arbeitstätigkeit in der Schreinerei aufgenommen. Jedes Möbelstück, das er gefertigt, repariert oder aufpoliert habe, sei perfekt. Er sei der beste Arbeiter der Werkstatt. Wegen der übertrieben positiven Selbstdarstellung Kryptons sprach ich mit dem Leiter der Schreinerei und befragte ihn zu Kryptons Arbeitsqualität. Er sagte, dass Kryptons Leistungsbereitschaft schwankend sei. Wenn er einen guten Tag habe, sei die Qualität seiner Arbeit in Ordnung. Er beklage sich allerdings oft über körperliche Beschwerden. Kritik an seiner Arbeit könne er nur schwer ertragen. Er sei oft launisch und gebe sich vor neuen Kollegen als der erfahrene Alleskönner. Diese Diskrepanz zwischen der grandiosen Selbstwahrnehmung Kryptons und der kritischen Fremdeinschätzung durch den Werkstattleiter deutete auf das Vorhandensein einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung bei Krypton hin. Wir werden später die diagnostischen Kriterien für eine narzisstische Persönlichkeitsstörung auf Krypton anwenden, doch zuerst noch weitere Eindrücke von ihm sammeln. In den Gesprächen mit Krypton hatte ich oft den Eindruck, dass er versuchte, die Rollen zu vertauschen, um sich selbst zum Therapeuten zu erheben. So bestand er zum Beginn einer jeden Sitzung mit einem gönnerhaft ausgestreckten Arm darauf, dass ich mich zuerst setzen solle, bevor er Platz nahm, als sei ich die Klientin in seinem Therapiezimmer. Noch bevor ich ihm eine Frage stellen konnte, fragte er laut: »Wie geht es Ihnen?« Wenn ich dann knapp antwortete: »Gut«, war er nicht zufrieden und wiederholte seine Frage. »Nein, das meine ich nicht. Wie geht es Ihnen wirklich?« Ich fand dieses Gehabe zunächst verwirrend. Zeitweise war es irgendwie unterhaltsam, doch meistens ärgerte es mich, vor allem weil es immer nach dem gleichen starren Schema ablief und Krypton sich nur schwer von diesem Muster abbringen ließ. Zudem war Krypton sehr auf seinen eigenen Vorteil bedacht. Er wünschte sich einen zusätzlichen therapeutischen Ausgang, damit er mir bedeutsame Orte aus seiner Kindheit und Jugend zeigen konnte. Mit der gewohnten Theatralik betonte er, wie wichtig ihm dieser Ausgang sei. Als ich ihm antwortete, dass ich dazu bereit sei, diesen therapeutischen Besuch wichtiger Lebenssituationen mit ihm zu unternehmen, er dafür aber einen regulären Ausgang von seinem Kontingent nehmen müsse, reagierte er verärgert und erwähnte dieses Vorhaben nie wieder. In einer Psychotherapie geht es hauptsächlich darum, dass der Klient durch offene Fragen des Therapeuten selbst Ideen dazu entwickelt, wie er ein Problem lösen kann. Ich als Therapeutin gebe also keine Ratschläge, sondern animiere den Klienten zum Nachdenken und zur Reflexion über seine Gedanken, Gefühle und Verhaltensweisen. Krypton hatte jedoch seine eigenen Vorstellungen von Therapie. Als es ihm wieder einmal besonders schlecht ging, weil er mit seiner Verwahrung haderte und körperliche Beschwerden hatte, fragte ich ihn, was ihm bisher geholfen habe. Er sollte selbst neue Verhaltensweisen ausprobieren und so herausfinden, was er tun konnte, um sich besser zu fühlen. Krypton sträubte sich jedoch und betonte, »Nur eine Entlassung aus der Sicherungsverwahrung kann mir die dringend nötige Erleichterung verschaffen.« Ich versuchte ihn auf Möglichkeiten der Entspannung wie Meditation, einen Waldspaziergang bei einem Ausgang oder die Teilnahme am Yogakurs hinzuweisen. Krypton lehnte jedoch jeden dieser Vorschläge mit der Begründung ab, dass ihm dies nicht helfen würde, weil er ja weiterhin hinter Gittern sitze. Am Ende der Therapiestunde sagte er zu mir, »Sie können sich ja bis zur nächsten Sitzung überlegen, was Sie tun können, um mir zu helfen.« Ich war verblüfft. Normalerweise gibt die Therapeutin dem Klienten eine Hausaufgabe auf und nicht umgekehrt. Als ich Krypton mit seinem verdrehten Verhalten konfrontierte, reagierte er wieder dramatisch und nahm die Opferrolle ein. »Habe ich jemals etwas von Ihnen verlangt? Ich führe jede Woche diese Gespräche mit Ihnen, sitze seit Jahrzehnten hinter Gittern. Können Sie mir nicht einmal einen Gefallen tun und mir helfen?« Staunend sah ich mir dieses Drama an. Krypton hatte sich in der Therapie immer nur als Opfer dargestellt, als einen Mann, der unter Gesundheitsproblemen, sozialer Ungerechtigkeit und mangelnder familiärer Unterstützung leiden würde. Eigenes Fehlverhalten erkannte er nicht oder spielte es herunter. Die Anlasstat, Kaffee, Sofa, Schal, lief wie ein Film vor meinem inneren Auge ab. Ich empfand Kryptons Ansprüche als anmaßend. Er hatte viel Leid erzeugt und schien dabei keinerlei Mitgefühl, Scham oder Schuld zu empfinden. Mit geradem Blick und regungsloser Miene antwortete ich, »Wir sehen uns dann nächste Woche.« Kryptons Auftreten mir und anderen Menschen gegenüber blieb unverändert dominant. Er versuchte, mich häufig unter Druck zu setzen und forderte in fast jeder Therapiesitzung, dass ich mich für ihn einsetzen solle, damit er unbegleitete Ausgänge erhalten und somit probeweise allein die Sicherungsverwahrung verlassen könne. Da er keinerlei Behandlungsfortschritte machte und die geforderten Drogentests nicht abgab, sprach ich mich gegen die Erfüllung seines Wunsches aus. Krypton reagierte ungehalten. Er saß in meinem Büro und beklagte sich mit ausschweifenden Armbewegungen. »Warum geben Sie mir nicht die Chance, mich bei unbegleiteten Ausgängen zu beweisen? Seit Jahren gebe ich mein Innerstes in der Therapie preis und bekomme dafür nichts zurück!« Diese andauernden Vorwürfe und unpassenden Übertreibungen strengten mich an. Ich ließ mich jedoch von Kryptons Theatralik nicht erweichen. Je dramatischer er agierte, desto ruhiger und sachlicher wurde ich und erklärte ihm erneut die Regeln. Krypton hatte starke Stimmungsschwankungen. Die Achterbahn seiner Gefühle wirkte allerdings auf mich aufgesetzt.